Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Servus und grüßt euch, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe des Erfolgsfans-Podcasts. Heute ist Dienstag, der 1. Mai. Mein Name ist Nikolai Emig und bei mir ist Ruben Schulze-Fröhlich. Servus, Ruben.
Servus, Nico, grüß dich. Schön, dich jetzt schon wieder zu hören. Ich freue mich einfach.
Ja, es ist super. Heute bei unserer Boulevard-Ausgabe von den Erfolgsfans. Boulevard-Ausgabe deswegen in der Bundesliga gibt es ja nicht mehr viel zu gewinnen und auch nicht mehr viel zu verlieren. Also Platz 2 ist uns sicher. Das heißt, heute werden wir wohl das Spiel zwar auch begutachten, aber schon ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen, oder? Was meinst du?
Ja, genau. Also wir gehen halt, um euch einen kleinen Ausblick zu geben, aufs Spiel ein. Bayern gegen Stuttgart. Wir geben euch ein paar News, dann natürlich hauptsächlich, was passiert an der Transferfront. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausblick, was passiert danach.
Genau, aber zuallererst müssen wir euch schon mal ein fettes Dankeschön aussprechen. Ich habe jetzt seit heute nochmal auf unseren Visitor-Counter geschaut für die erste Folge. Der steht deutlich über 200. Natürlich war ich da auch ein paar selbst. Ich musste ja immer testen und gucken, aber so 30, 40 habe ich wahrscheinlich selber gemacht.
Du hast dann noch 1000 Mal am Tag F5 gedrückt, gibst doch zu.
Genau, also auf jeden Fall schon viel mehr Resonanz auch in Bezug auf die Kommentare, als wir uns das bei der ersten Folge gedacht haben. Zudem ist ja mittlerweile sogar schon unser iTunes-Feed ja verfügbar. Da könnt ihr euch auch anmelden. Link habe ich auch auf die Seite gepackt. Und nochmal ein super fettes Dankeschön für die Kommentare, für die Meinungen und allein fürs Anhören.
Ja, und eine Facebook-Page haben wir ja auch. Ich bin eigentlich ganz begeistert, dass wir hier Erfolgsfans, dass es überall noch frei ist. Ich meine, wir haben erfolgsfans.com, wir haben facebook.com/erfolgsfans. Wie geil. Und wir haben ja auch den Twitter-Account Erfolgsfans.
Ja, das hat mich ja irgendwie am allermeisten gewundert.
Also wer uns mag, wer immer auf dem aktuellen Stand bleiben will, der folgt uns einfach auf Twitter, der liked, drückt Gefällt mir auf Facebook, der abonniert uns in iTunes, der geht auf die Homepage und wir freuen uns einfach.
Genau, wir feuern einfach den kompletten Social-Media-Katalog ab.
Ja, das muss schon sein heutzutage.
Jawohl.
Ja, bevor wir jetzt hier anfangen mit dem Spiel Bayern-Stuttgart, Nico, ich habe heute quasi eine Pilgermission unternommen. Schon in weiser Voraussicht wegen Champions-League-Finale. Und zwar sind wir heute nach Bad Wiessee mit der gesamten Familie gepilgert. Weißt du, wer da wohnt?
Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Nö.
Uli Hoeneß wohnt da. Und ich dachte mir, das wäre doch mal ein Anlass, mal zu schauen, wie wohnt der gute Mann. Und ihm einfach so, keine Ahnung, zu huldigen quasi dort.
Hat er dich reingelassen?
So unverschämt war ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt nicht geklingelt oder so. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob er da wirklich wohnt, aber es ist halt schweinegeil da. Direkt am Tegernsee, hey, wow. Also ich war ganz begeistert, verstehe ich schon. Es hat er ja erzählt, dass er dann den Jupp eingeladen hat damals. Willst du wieder Trainer werden? Saßen sie bei ihm auf der Terrasse, haben so auf den Tegernsee geschaut und da konnte der Jupp dann nicht Nein sagen. Das verstehe ich irgendwie auch.
Saugeil. Also hast du erstmal so ein bisschen Manager-Flair geschnuppert.
Ja, ich hoffe, es bringt einfach Glück für das Champions-League-Finale und für den DFB-Pokal.
Ja, also wenn das, wie wir alle nicht hoffen wollen, schief geht, du bist dann auf jeden Fall nicht schuld.
Ich habe alles gegeben, bin nach Bad Wiessee gefahren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, geil. Ja, dann lass uns doch mal hier über das Spiel am Wochenende anschauen. Nach dem genialen Spiel Real Bayern, ist es jetzt ein bisschen was Kleineres, nämlich FC Bayern München gegen Stuttgart. Eigentlich ja auch ein Derby, aber problemlos für uns ging es eigentlich um überhaupt nichts mehr.
Ja, genau. Wie schon vorher gesagt, wir konnten ja nichts gewinnen, zumindest in der Bundesliga. Wir können auch nichts mehr verlieren. Platz 2 ist fest betoniert. Und gerade deswegen finde ich es trotzdem super, dass man da 2-0 dann spielt, weil ja das schon auch ein bisschen was über das Mannschaftsgefüge sagt, finde ich. Also, dass es nicht einfach nur darum geht, wir spielen gut und wir spielen zusammen, wenn wir möglichst viel Möglichkeiten für Titel oder für was auch immer haben oder wenn es noch wichtig ist, sondern wir machen es halt auch einfach, weil wir es können, sozusagen.
Ja, hat mich aber auch schon überrascht irgendwie, dass von Stuttgart so wenig kam. Also, ich meine, die sind Fünfter, die sind nicht schlecht, die wollten auf jeden Fall gewinnen. Man muss ja auch sagen, wir haben mit einer B-Mannschaft gespielt, so hart sich es jetzt anhört, wenn man jetzt mal die Aufstellung anschaut. Butt, über den müssen wir sowieso noch reden, er hat sein Abschiedsspiel bekommen, ist super, finde ich. Rafinha hat gespielt, Timoschuk in der Innenverteidigung, was ja auch schon mal super ist im Hinblick für die Champions League, wo ja Badstuber gesperrt ist, wobei Boateng jetzt, glaube ich, ein paar Knieprobleme hatte und Badstuber hat ja auch gespielt und dann Contento, also die Abwehr eigentlich mal komplett bis auf Badstuber durchgewürfelt.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, du hast gesagt, Stuttgart hat so wenig Gegenwehr geleistet. Die hatten schon auch Kopfball an die Latte und sowas. Also ja, vom Butt gerade noch hingelenkt.
Chancen hatten sie, aber sorry, dann müssen sie auch mal gewinnen. Also bloß, weil sie jetzt da mal Kopfball an die Latte haben und so. Wobei, den hat er ja echt abartig geil gehalten. Das hat man erst in der Zeitlupe gesehen, was er da noch dran war.
Ja, der war guter Kopfball. Faust kriegt er dann noch hoch, die flache Hand, gell, und lenkt ihn an die Latte. Und danach gab es auch noch sofort einen Nachschuss, der ging dann aber gnadenlos drüber.
Das stimmt, also du hast schon recht, die sind schon zu Chancen gekommen. Die Abwehr sah auch teilweise wirklich vogelwild aus. Und Rafinha und auch Contento haben mich aber auch ziemlich enttäuscht. Also die habe ich auch recht schwach gesehen. Also ja, da hat sich jetzt noch keine wirkliche Alternative jetzt rauskristallisiert hier für Alaba, wer ihn ersetzen soll. Boah, fand ich schon relativ mies.
Ja, aber es ist schon gut. Man muss früh anfangen, die zumindest dran aneinander zu gewöhnen und halt auch in Pflicht spielen, dass die die Laufwege kennen und wissen, wo der andere steht, dass sie sich halt einfach besser aufeinander verlassen können. Es ist schon gut, dass man so früh jetzt anfängt und dass das nicht sofort reibungslos klappt, ist klar. Und dass diese B-Mannschaft, zumindest diese B-Abwehr, die ja auch im Champions-League-Finale dann zumindest in Teilen spielen muss und in der Sternstunde erwischen muss, dass da tatsächlich nichts passiert, das ist ja eh klar.
Ja, stimmt schon. Die Doppel-Sechs haben dann Prancic und Luis Gustavo gegeben. Ich finde, Prancic ist eigentlich immer ganz okay, wenn er dann mal spielen muss. Er fällt nie wirklich auf. Ich finde ihn immer noch zu klein und so als Sechser irgendwie. Ich weiß nicht, der kann einfach keine Präsenz ausstrahlen, so. Aber ansonsten fand ich ganz okay. Und ja, vorne halt Usami, Müller, Olic und Gomez. Auch mal was Neues. Ja.
Ja, viel mehr auch nicht dazu zu sagen, außer dass es neu war. ich finde, die Leistungsposten waren trotzdem die altbekannten. Das stimmt. Also Gomez hat Alarm gemacht. Olic hat schon auch mal ein paar nette Schüsse gehabt, aber so ansonsten waren es halt wieder die üblichen Verdächtigen.
Aber was ich echt schade fand, dass Usami hat jetzt wieder eine Chance bekommen und ich fand ihn jetzt dann leider doch wieder schlecht. Besonders erschreckt hat mich eigentlich, dass der ist schon kurz vor Ende der ersten Halbzeit, der hat gepumpt wie so eine Lokomotive. Der war völlig am Ende. Also konditionell muss der wirklich nicht so gut unterwegs sein. Das hat mich schon überrascht.
Ja, also ich meine, ich habe den Usami auch ziemlich gehypt, als der Wechsel zu uns verkündet worden ist. Ich habe mich davon so ein paar YouTube-Videos blenden lassen. Aber
das passiert immer leicht, gell? Dann so drei Tore, die waren wahnsinnig geil und den Rest sieht man halt nicht.
Ja, der hat schon tolle Szenen da einfach gehabt, aber der kann hier tatsächlich einfach nicht mithalten bei den Großen. Das ist einfach zu extrem. Der braucht da jetzt noch ein, zwei Saisons. Es wurden ja schon so ein paar Wechselgerüchte kolportiert. Ich glaube, Nürnberg oder sowas war mal zumindest pseudomäßig interessiert. Sowas wird dem, glaube ich, ganz gut tun. Notfalls mal zweite Liga, bisschen Kraft tanken, weil spielerisch kann er es ja, wenn er zumindest von der Kondition her mit den anderen Spielern mithalten könnte.
Das stimmt, ja. Also insgesamt haben wir auf 8 Positionen getauscht zur normalen Stammformation. Ja, schon eine relativ krasse Nummer, aber es ist ja aufgegangen. Wir haben 2-0 gewonnen. Bevor wir mal die Chancen im Spiel oder die Höhepunkte durchgehen, es war ja das Abschiedsspiel für Butt und es hat mich auch wirklich gefreut, dass er das gekriegt hat, weil ich finde, er hat es verdient. Weil er hat ja schon, er hat in vielen schwierigen Situationen für den FC Bayern seinen Mann gestanden. Wie siehst du das?
Ja, finde ich auch. Es war auch alles dabei, was ein Butt so auszeichnet, bis vielleicht auf einen geschossenen Elfmeter.
Ja, also, das wäre halt gewesen.
Ja, genau. Es waren super Saves dabei. Es war auch mal ein bisschen planloses durch den Strafraumgesteuere dabei, wo er dann gerade noch den Fuß reinkriegt in den Querpass. War alles dabei, aber so im Großen und Ganzen steht die Null. Da kann man ihm jetzt natürlich keinen Vorwurf machen. Und schon ein guter Mann vor allem. Wir hatten den ja ursprünglich halt immer als Nummer 2 eingeplant und dass der so lange bei uns Nummer 1 war, das war für ihn Glücksfall und für uns war das auch ein absoluter Glücksfall, dass man dann so einen Top-Mann auf der zweiten Position dann noch hat, der dann wirklich so viel dann noch reißen kann. Der ist ja auch, wird ja auch vermutet oder Uli hat mal sowas angedeutet, dass er irgendwie beim FC Bayern weiterhin tätig sein soll. Das finde ich auch super.
Das ist schon safe. Der übernimmt quasi das Jugendinternat vom FC Bayern.
Was macht er da? Unterrichten?
Nee, der koordiniert das alles da. Der das bis jetzt gemacht hat im aktuellen Bayern-Magazin, ist ein Artikel über den drin, der hört auf und der Butt macht jetzt einfach nahtlos weiter. Ist total geil, den behalten cool. wir einfach im Team. Und ich weiß ja auch noch, als der reinkam, hey, wie schwierig das damals für den war. Das war doch so, dass er im Champions-League-Spiel Barcelona gegen Bayern auf einmal von Klinsmann eingewechselt oder reingenommen worden ist in die erste Elf. Völlig verrückt damals eigentlich und in der starken und schwierigen Situation für ihn hat er dann trotzdem eigentlich immer einen guten Job gemacht. Also, wow, fand ich krass. Damals kam er dann, glaube ich, für Rensing, oder?
Oh, du, da, ich habe nur ganz nebulöse Erinnerungen daran.
Ja, das war auch schrecklich, wir haben 4-0 verloren, es war traurig. Aber trotzdem, Hans-Jörg Butt, vielen Dank für alles, was du für den FC Bayern gemacht hast. Und ich finde ihn vor allem einfach auch super sympathisch. Der ist so ein ganz ruhiger Zeitgenosse, ja.
War das Barca-Spiel?
Genau. Da hat der Klinsmann dann auf einmal aus dem Nichts für alle, wir saßen da, hat auf einmal einen Butt reingenommen.
Und ja, der hat ja viele Sachen aus dem Nichts gemacht.
Eigentlich alles, was er gemacht hat, war aus dem Nichts.
Ja, aber waren ja schon ein paar geile Sachen dabei.
Ja, das stimmt.
Du hast letztes Mal auch gesagt, ein Van Gaal haben wir viel zu verdanken. Ich glaube, dass auch ein Klinsmann immer noch viel zu verdanken ist. Auch wenn er so prinzipiell als Trainer gefailt hat bei uns, hat er doch viele Veränderungen angestoßen, die auch dazu geführt haben, eben, dass man halt mal so einen Van Gaal dann holt. Und die Erfolge von Van Gaal sind ja unbestritten. Und das muss man alles in einer Reihe sehen. Das war schon gut, dass man den geholt hat und es war auch gut, dass man wieder abgegeben hat. Das war alles,
was
hat alles Prozesse angestoßen.
Ja, was man Klinsmann auf jeden Fall zugute halten muss, er hat die Infrastruktur halt aufgebaut. Wir haben halt das Leistungszentrum jetzt, die ganzen Sachen, die hat er alle angestoßen. Und ich meine, wie ist er verarscht worden mit seinen Buddhas, aber das ist eigentlich auch lächerlich, weil das ist ja nur eine Randnotiz. Jetzt haben wir da ein geiles Trainingszentrum, wie es alle großen Vereine haben und das haben wir ihm zu verdanken. Und ich meine, wenn du mal zurückschaust, wir stehen jetzt zum zweiten Mal nach 2010 im Champions-League-Finale. Also alles falsch gemacht haben die Herren Klinsmann, Van Gaal und Heinkes nicht.
Nein.
Also was soll das? Dann die zweite große Überraschung quasi, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, die neuen Trikots. Yeah. Gibt es ja geteilte Meinungen dazu. Wie gefallen sie dir denn eigentlich? Du bist da, glaube ich, so ein bisschen pro, oder?
Ja, ich muss sagen, ich finde die total geil. Jede große Mannschaft muss irgendwelche Augenschmerzen verursachenden Trikots haben. Ich meine, Barca hatte diese super harten Neon-Trikots gehabt mal. Oder stimmt, haben die noch? Ich weiß nicht. Sowas braucht man einfach als große Mannschaft. Und wenn irgendwann die Sehsinneszellen für dieses Neon-Orange mal abgestorben sind, dann schauen sie auch echt gar nicht so schlecht aus. Also ich finde sie eigentlich ganz schön. Und ich finde dass man sowas auch ruhig mal machen kann. Ich meine, wie lange haben wir das? Das haben wir jetzt eine Saison, in der Abwandlung vielleicht mal zwei. Also komm, scheiß der Hund drauf. Da kann man durchaus mal ein bisschen Mut zeigen.
Ja,
dir gefallen sie nicht so, hast du mal gemeint, gell?
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz drüber im Klaren. Das Orange ist natürlich schon fies. Es sieht Müllmann-mäßig aus. Es sieht aus wie ein Holland-Trikot. Aber unsere Farben sind halt rot und weiß. Und im Prinzip ist das Trikot ja nicht orange. Das ist einfach nur weiß. Das Einzige, was mich mal interessieren würde, ob die Dinger im Dunkeln leuchten. So sehen sie nämlich aus, wie so Zeug, was im Dunkeln leuchtet. Das wär irgendwie cool.
Aber stimmt,
ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, Mai ist halt ein Auswärtstrikot. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ist mal was anderes. Also so ganz schlecht fand ich es nicht.
Oder find genau, nicht. Also nehmen wir jetzt mal mit.
Ja gut, zum Spiel selber. Mein Gott, ich glaube, viel braucht man da wirklich gar nicht mehr dazu sagen. 32. Minute hat der Gomez dann das 1-0 gemacht, was natürlich geil war, weil er hier immer noch im Kampf um die Torjägerkanone mit am Start ist. Wobei man sagen muss, mein Gott, das Tor hat der Thomas Müller komplett aufgelegt und dann gab es danach auch Küsschen für den Thomas Müller.
Ja, so war es. Ja, Torjägerkanone, der Hunter ist jetzt ein Tor vorne, also es wird vielleicht noch das Spannendste jetzt halt beim Spiel gegen Köln, wobei die Kölner sich wahrscheinlich auch ziemlich noch reinhauen werden, aber da kommen wir dann später dazu.
Die Schalker spielen gegen Bremen, oder? Im letzten Spiel? Die haben ja auch immer eher so eine offene Abwehr.
Mhm.
Eieiei.
Und auswärts Schalke, ja.
Ja, also gut. Ich bin gespannt. Also ich würde es ihm gönnen. Letztes Jahr hat er 28 Treffer gemacht, oder?
Ja, kann ich so.
Glaube ich zumindest. Aber wenn er es, also toppen wird er die Quote dann auf jeden Fall, glaube ich, eher nicht mehr. Dass er jetzt mehr als 3 Tore macht, glaube ich jetzt nicht.
Ja, schauen wir mal.
Aber ja gut, ich fand es auch so geil im Interview danach. Hat da irgendwie der Gomez dann über Müller gesagt, er wurde darauf angesprochen, auf die Küsschen. Da meint er so, ja, also mit ins Bett zu seiner Freundin würde er Thomas Müller nicht nehmen, weil das ist ein ganz schlimmer. Das war ich so absurd, ja, was der da erzählt hatte. Saulustig. Ja, und dann das zweite Tor, mein Gott, das war halt in der 90. Minute, da war alles schon vorbei. Ein Konter, 2-0 Thomas Müller, hat er auch noch sein Tor gemacht. Ja,
war aber ganz geil. Der Ball ging von ganz rechts, ganz links rüber zu Müller, hat eine riesige Strecke zurückgelegt, durch alle durch. Robben, wer war da? Der hat dann den Fuß noch weggezogen.
Robben hat sich zurückgehalten.
Ja, das fand ich die beste Szene daran. Und Müller hat den dann einfach cool gemacht.
Ja, das stimmt. Beim 1-0 war es ja noch ein katastrophaler Abwehrfehler. Da geht so ein langer Ball raus und der Abwehrspieler köpft den eigentlich genau dem Müller in Lauf. Und dann, eingewechselt.
Darf Mario
dann reinmachen, genau. Eingewechselt wurden dann noch Alaba für Gomez in der 46. Minute. Hat mich jetzt wegen der Torjägerkanone ein bisschen gewundert, aber ich denke mal, die war noch einfach platt. Und dann der Schweini für Usami, der wie gesagt nicht mehr konnte, in der 57. Minute und in der 74. noch Robben für Prancic. Ja.
Genau, der war dann zum richtigen Zeitpunkt da, sein Füßchen hochzuheben.
Ja, in der typischen eleganten Robben-Manier.
Ja.
Gut, gibt's sonst zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen? Also,
Objektiv gesehen sicherlich, aber subjektiv und emotional können wir das, glaube ich, jetzt abhaken.
Ja, das hast du schön gesagt, weil nach so einem Realspiel, über das man nur schwärmen kann, was einen so mitgerissen hat, jetzt hier so ein Kick, in dem es um nichts mehr ging. Ich habe mich natürlich gefreut, wir haben die Stuttgarter besiegt, zum 6. Mal in Folge, jetzt finde ich einfach geil. Aber ansonsten, ja.
Genau, hat so ein bisschen was von so einem Gefühl nach dem Spiel der ersten 1-5 Spieltage, wo es jetzt noch nicht so wirklich relevant ist, so positionstechnisch und so. So ähnlich fühlt sich das jetzt an. Normalerweise ist ja so die Endphase von der Saison dann durchaus doch mal prickelnder. Aber wie gesagt, unsere Endspiele kommen noch.
Ja, da hast du recht, zwei große an der Zahl. Ja, aber dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gleich über zu den News, oder? Allen voran natürlich... den Transfers, aber bevor wir zu den Transfers kommen, würde ich sagen, reden wir jetzt mal, um zumindest das medial größte Thema abzuhandeln, um die Causa Robben, wie sie jetzt schon genannt wird. Ich meine, was ist das eigentlich für ein Kindergarten gerade irgendwie? Also, keine Ahnung.
Ja, Mai, es ist halt der FC Bayern, gell? Da muss man halt über sowas auch mal reden. Aber, ehrlich gesagt, traue ich Captain Hinkebein das schon auch noch so ein bisschen zu, dass er da wirklich jetzt so ein bisschen rummimost mit dieser Geschichte. Er ist ja schon auch schon dafür bekannt, ein bisschen mimosenhaft zu sein, wobei er halt euch häufig auch die Eier hat, dann einzugestehen, dass er das ist. Von daher gleicht sich das so ein bisschen aus. Aber ich könnte mir schon ein bisschen vorstellen, dass da was dran ist. Aber also im Großen und Ganzen denke ich, die Unterschrift ist trotzdem eine Frage der Zeit, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also mal die Fakten auf den Tisch zu knallen. Robben hat ja noch einen Vertrag bis 2013. Er hat einen komplett, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ausgehandelten Vertrag für eine Verlängerung um 2 Jahre auf 2015. Der liegt ihm unterschriftsbereit vor. Und eigentlich haben alle gedacht, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann man sowas halt passend schön bekannt gibt. Ich meine, erinnere dich dran, Ribéry hat es bekannt gegeben auf dem Rathausbalkon, als die Meisterschaft gefeiert worden ist. Vielleicht wollte man sowas auch machen. Und los ging das Ganze dann eigentlich nur nach so einem Nebensatz vom Hoeneß in der Süddeutschen Zeitung, dass es gerade ein bisschen ins Stocken geraten ist. Da frage ich mich auch, muss er das machen? Macht es Sinn? Aber ich sehe es eigentlich so wie du, der Mann, der weiß, was er am FC Bayern hat. Und wenn er jetzt wegen so einem Schmarrn, wie jetzt hier dieser Auseinandersetzung mit Ribéry, den Vertrag nicht unterschreibt, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, der verdient so viel Geld beim FC Bayern, also um die 9 Millionen, glaube ich, und es wird auch sicher nicht weniger. Warum soll er das nicht machen? Ich meine, es wäre lächerlich eigentlich.
Ja, naja, also wenn du so gemobbt wirst, dass du einen kleinen Faustschlag ins Gesicht gekriegst, würde ich schon auch mal drüber nachdenken, aber das ist ja auch wieder bloß eine Randnotiz und sie haben sich ja öffentlich auch vertragen, von daher... Jetzt, wie ist denn das eigentlich? Es hieß ja, dieser Vertrag liegt tatsächlich unterschriftsbereit vor und eine mündliche Zusage bestand auch. Warum macht man sowas und unterschreibt nicht einfach die Geschichte sofort? Kannst du dir das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht gab es noch irgendwelche Details. Man muss irgendwas abwarten. Aber eigentlich, gebe ich dir recht, ist es ein bisschen seltsam, wenn eigentlich alles ausgehandelt worden ist. Er hat ja nicht mal einen Berater, also einen wirklich echten Berater. Das finde ich schon wieder ganz positiv. Das macht alles sein Vater, Hans heißt der, glaube ich. Und ich meine, die haben ja alle gesehen, was der FC Bayern für Robben gemacht hat. Also, was wir dem für Zeit gegeben haben, für medizinische Unterstützung und so. Also, das ist ja, musste, erinnere dich dran an die WM 2010, als der da mit dem Lochmuskel zurückkam, was wir dem Zeit gegeben haben, auch dieses Jahr wieder. Also, ja, ja. Er hat ja dann auch immer, er sagt ja selber auch, er fühlt sich beim FC Bayern wohl. Aber jetzt sagt er halt dann so, Zitat, das sind alles Sachen, die nicht positiv sind, deswegen musst du über alles nachdenken. Also ich weiß nicht, wenn das solche Kleinigkeiten sind, ich nenne jetzt mal, selbst wenn der Franck ihm mit der Faust in die Fresse geschlagen hat, bei so einem Spiel gegen Real kann sowas schon mal passieren, weißt du, in der Halbzeit. Das sind halt die Emotionen hoch. Das gab es auch früher schon immer wieder mit Effenberg und Co. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das gerade jetzt eher so eine Mediensache ist. Jetzt schalten sich wieder die üblichen Verdächtigen ein. Jetzt labert Kaiser Franz wieder seinen Senf dazu heute gerade. Der sagt, ja, wir brauchen den Robben doch. Also ich glaube, im Endeffekt wird er dann einfach die Unterschrift runtersetzen und fertig ist die Laube. Also zumindest,
Punkt aus.
Zumindest hoffe ich das, weil sonst wäre es lächerlich. Also ich meine, man muss ja auch mal das große Ganze über so kleine, das ist ja alles Tagesgeschäft. In einem Monat oder so, oder was weiß ich, im nächsten Jahr passt Ribéry auf Robben und der versenkt den Ball. Und dann liebt er ihn wieder. Also,
naja. Genau. Also, Hände aus den Taschen und endlich unterschreiben.
Ganz genau. Zu den Transfergerüchten, da kommt ja jetzt richtig Bewegung in die Sache, weil auch einfach so viele neue Spieler gebraucht werden. Und wir haben es jetzt mal in der Vorbesprechung so genannt, Pizarro versus, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wie man den Typen ausspricht, Giroud oder so?
Das hört sich doch gar nicht schlecht an, ja.
Oder Giroud Raut, auf jeden Fall ist es der, ich glaube auch eher Giroud.
Giroud, ja.
Genau, weil Pizarro hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen die Nachrichtenlage abgekühlt und auch so die positiven Signale Richtung Pizarro haben sich zumindest von Bayern-Seite, sind ein bisschen zurückgefahren worden. Also,
was glaubst du? Wir haben es ja auch letzte Folge schon gesagt. Also jetzt eine Rückkehr zum Pizarro, das wäre auch einfach nicht das richtige Zeichen. Das gefällt mir nicht. Der Giroud wäre halt mal was Neues. Er ist ja relativ teuer, glaube ich, kostet so um die 10 Millionen. Aber er wird halt immer so als zu Gomez ähnlich beschrieben. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht einfach auch tatsächlich beides platzt. Also Pizarro und Giroud, wobei der Nährlinger sich den Giroud ja auch schon persönlich angeschaut hat, ein oder zweimal. Gell? Also von daher. Ich sagen.
Also beim letzten Spiel war er dabei. Und immer wenn das passiert, ist schon relativ viel. Das heißt nämlich, dass die offizielle Scouting-Abteilung den durchgescoutet hat, den weitergegeben hat. Das heißt auch, dass der Chef-Scout ihn angeschaut hat. Das ist meistens Dremmler. Und dann schaut ihn eben noch Nährlinger und ein paar andere Leute an. Also das heißt dann schon, dass es relativ weit ist. Was mich halt auch immer wundert, ist es denn schlecht, wenn da so ein Typ ist wie Gomez? Ich meine, unser gesamtes Spielsystem ist so ausgelegt. Und wenn Gomez ausfällt, brauchen wir dann nicht eigentlich einen, der so ist wie Gomez? Oder checke ich es jetzt gerade nicht?
Ja, du hast prinzipiell schon recht, aber brauchen wir da einen 10-Millionen-Stürmer, der eher halt vielleicht eine Möglichkeit wäre, wenn Gomez den Verein verlassen würde? Braucht man da wirklich so ein Geschoss?
Jetzt mal, also 10 Millionen finde ich jetzt nichts.
Naja, du kannst natürlich immer schon mehr ausgeben, aber so für den klassischen Backup finde ich 10 Millionen zu viel.
Ey, wir müssen unseren Kader in der Breite, das haben wir ja alle gesagt, echt extrem erhöhen. Und wir haben jetzt 50 Millionen an Einnahmen aus der Champions League. Dann können wir doch 10 Millionen für diesen Typen, der immerhin gegen Deutschland, da haben wir alle gesehen, ein gutes Spiel gemacht hat, der bei Montpellier jetzt gut ist, die sind glaube ich Erster. Ja. Und, 32 Spiele, 20 Mal getroffen.
Ja, das ist schon richtig. Ich finde auch, dass wir uns in der Breite verstärken müssen, aber weil wir brauchen ja Breite und nicht Tiefe. Und wenn wir Breite wollen, dann müssen wir halt welche mit anderen Spielstilen holen. Hm. Wenn wir Tiefe wollen, dann braucht man einen Robben-Ersatz, dann braucht man einen Ribéry-Ersatz, dann braucht man einen Gomez-Ersatz und so weiter. Und dann wäre der super. Hm. Aber für die breite Aufstellung, da bräuchte man, finde ich, was anderes.
Ich fand es ja auch total hart. Der Typ ist jetzt 25 und hier die Kicker hat den Berater gefragt von ihm, ja, wie es denn ist, ob er sich einordnen könnte hinter Gomez. Und der Berater sagt, er akzeptiert jede Konkurrenz. Was ist das denn für eine Aussage so ungefähr? Ja, macht, nehmt ihn bitte. Der hat ja auch schon gesagt, ja, wenn sie ihn wollen, müssen sie jetzt Gas geben. Also die wollen total, glaube ich, dass wir den nehmen. Was dafür spricht, ist meiner Meinung nach natürlich auch Ribéry. Ein Franzose im Team, es war beim FC Bayern schon immer so, dass dann eher so Leute auch geholt worden sind, von denen es schon einen Landsmann in der Mannschaft gab. Und hier Van Beuten kann auch Französisch. Also ich glaube, das ist sogar relativ, also das ist eins der Gerüchte, das ich einigermaßen hoch einschätzen würde. Vor allem, wie du es gesagt hast, weil Nerlinger ihn angeschaut hat.
Ja, ich glaube auch, dass da viel dran ist. Man muss jetzt mal schauen, ob die jetzt tatsächlich einfach so einen Gomez-Ersatz, einen klassischen holen oder sich in der Breite nochmal ein bisschen aufstellen oder vielleicht beides. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lang die französische Liga jetzt noch geht. Wir werden ja auf jeden Fall bis dahin warten, bis dann irgendwelche weiteren Schritte und so eingeleitet werden oder zumindest verkündet werden.
Gut, die sind auch beim 32. Spieltag jetzt. Ich glaube, das geht genauso lang wie bei uns.
Ja, die haben aber, glaube ich, mehr Mannschaften. Achso,
ja, das kann sein, das weiß ich nicht genau.
Ja, naja.
Glaubst du, dass vielleicht Pizarro und Giroud kommen? Ein junger 25-Jähriger und ein alter Recke, der immer reinkommt? Weil wenn wir Petersen weggeben, weg und Olic, wen haben wir dann noch?
Ja, Müller gehört da schon auch noch mit so ein bisschen rein da vorne.
Siehst du ihn als Mittelstürmer? Müller.
Nö, sehe ich nicht, aber Ich sehe ihn halt auch als eine in die Breite verbessernde Sturmmöglichkeit. Das ist es ja. Wir brauchen meiner Meinung nach mehr Breite und nicht Tiefe.
Okay.
Ja, also.
Eigentlich bräuchten wir beides. Wir bräuchten für jeden Spieler Backup und wir bräuchten noch Varianten.
So ist es, ja. Das ist richtig.
Ich meine,
Uli hat ja auch super krasse Transfers angekündigt und Giroud ist. Ja, nicht billig, aber ist halt kein so wirklicher Super-Top-Stürmer. Gell,
das ist doch eigentlich nicht der Spieler, von dem er gesagt hat, der würde bei Barca oder bei Real sofort Stamm spielen. Das war ja wirklich genau. Die Aussage, an dem man ihn messen muss. Und wer ihn kennt, der weiß, dass solche Aussagen durchaus stimmen bei ihm. Sowas labert er nicht einfach so raus.
Ja.
Aber ich bin gespannt auf jeden Fall.
Schauen wir uns den mal an.
Was dabei rauskommt, ja. Sollen wir gleich zum nächsten Gerücht gehen oder hast du zu Herrn Giroud noch irgendwas zu sagen?
Derzeit nicht.
Okay, das nächste Gerücht ist eigentlich was wir schon fix melden können, wobei da gar nicht so klar ist, kommt der zum FC Bayern 2 oder soll er gleich zu uns kommen? Und zwar ist die Rede von Mitchell Weiser, heißt der gute Mann. Das ist so ein Megatalent von Köln. Und der hat sich anscheinend für uns entschieden.
Ja, da gibt es ja ein bisschen Zoff gerade.
Ja, da gibt es irgendwie so Ärger, weil die Kölner das noch irgendwie gar nicht so wussten und jetzt da versuchen, um den zu kämpfen. Aber das ist wirklich ein Topmann. Also der hat mir schon total gut gefallen bei der Junioren-EM, WM war das in Mexiko, genau. Und ja, hat auch schon für Köln gespielt in der ersten Liga mit 17 Jahren. Also das wäre mal sowas, was du, glaube ich, die Breite nennen würdest.
Ja, aber wobei es natürlich jetzt auch nicht sofort eine tatsächliche Verstärkung wäre, sondern es wäre halt so, ja, wir puffern mal so ein bisschen was ab und gucken mal, was kommt. Jetzt Verstärkung, die Breite, da meine ich halt wirklich, dass du, keine Ahnung, einen Robben hinter den Messi setzt zum Beispiel.
Ja, das wäre natürlich geil. Nee, so ein Spieler ist eher absolut nicht.
Nee.
Also das ist wirklich, ich glaube, tendenziell glaube ich, dass er eher in die zweite Mannschaft gehen wird, um die zu verstärken, weil um die steht es jetzt momentan auch nicht so wirklich gut. Also von wegen Aufstieg oder so haben wir gar nichts mehr mit zu tun in der zweiten Mannschaft. Da geht es ja eher darum, dass wir, die Klasse jetzt halten nicht, aber man hat sich halt viel mehr erwartet und glaube ich auch eher, dass er da in die zweite geht, wenn er dann kommt, wenn es dann nicht doch noch wirklich Ärger gibt.
Ja, genau.
Ja, er spielt im Mittelfeld. Ja,
ich kann wirklich nicht viel zu dem sagen. Ich habe die Junioren-WM nicht verfolgt und wenn du sagst, er ist geil, dann ist er geil, dann müssen wir ihn holen.
Ich hab ihn halt hier mit Emre Can und so, von dem ich ja wahnsinnig viel halte, der so ungefähr momentan eigentlich so einer der wenigen Spieler leider ist aus der zweiten, den ich es zutraue, dass er bei uns in der ersten spielt.
Mhm.
Mal gucken. Aber du hast ja heute auch noch ein Gerücht an den Start gebracht, oder?
Ah ja, der, da weiß ich jetzt nicht so genau, wie man den ausspricht. Das ist nämlich ein Belgier, der hat wahrscheinlich auch einen französischen Einschlag im Namen. Und zwar ist das Kevin Antonio Mirallas, schreibt man. Es wird wahrscheinlich Miraya oder sowas aussprechen.
Ach, Mirallas passt schon.
Der Mirallas, genau. den habe ich, bin ich zufällig drauf gestoßen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt da, dahinter steckt. Auf jeden Fall ist er in der griechischen Liga, glaube ich, Torschützenkönig oder irgendwie der Allerbeste. Er spielt bei Olympiakos Piräus. Und deswegen sind halt so ein paar Leute auf ihn aufmerksam geworden in den Ligen. Und der wurde dann auch mit uns in Verbindung gebracht. Es hat sogar Spox bereits geschrieben. Also war nicht irgendein so Transfermarktgerücht, das irgendeiner aus dem Hut gezaubert hat oder Goal.com oder sowas. Von daher tue ich dem schon ein bisschen was bei. Steuern diesem Gerücht. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr wenig bekannt. Der wird auch so ein bisschen gehandelt, dass er kommt, wenn Robben gehen würde. Also falls diese Gespräche da jetzt halt doch scheitern. Naja.
Das fand ich jetzt irgendwie schon wieder komplett konstruiert, den Zusammenhang herzustellen. Aber
Naja, das steht ja so Journalisten frei. Also die haben halt irgendwie diese zwei Gerüchte zusammengefuchst. Von daher, naja.
Das stimmt, er hat wohl auch eine Ausstiegsklausel um die 8 Millionen. Ist eigentlich, glaube ich, schon Mittelstürmer. Aber soll halt auch, wie gesagt, über rechts kommen können als Außenstürmer.
Ja, also weil Spock schreibt zum Beispiel auch, dass der Wolfgang Dremmler, eben der Chef-Scout, schon da war. Und sowas zaubert man ja auch nicht so einfach aus dem Hut. Und er findet das, also da wird ihn wahrscheinlich schon irgendwer da gesehen haben.
Die Frage bei solchen Scouting-Sachen ist halt auch immer, hat er wirklich den gescoutet?
Ja.
Aber könnte schon durchaus sein. Und du hast ja gesagt, er ist ein ganz guter Torschütze in der griechischen Liga, die jetzt ja nicht ganz schlecht ist, haben wir ja gesehen. Ich meine, Champions League haben, glaube ich, die Griechen zweimal unseren deutschen Meister besiegt, Borussia Dortmund. Und er hat in 25 Spielen 20 Tore gemacht und 7 Vorlagen. Also das ist schon bemerkenswert gut eigentlich. Und in der Champions League hat er kein Tor gemacht, da hat er 6-mal gespielt, 1 Vorlage. Ja, und also kann man schon sagen, wäre jetzt auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Ob er sich jetzt bei Bayern durchsetzen kann, mein Gott, aber das ist immer die Frage. Man muss es halt versuchen. Und ich finde es positiv, wenn wir uns umschauen und nicht immer nur in der heimischen Liga quasi wildern.
Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt waren ja die Japaner so in, vielleicht werden jetzt halt die aus der griechischen Liga so in. Ich finde es auch ganz witzig. Ich lese gerade hier seine Verletzungshistorie. Die ist sehr kurz. Und zwar hatte er bloß vom 17.02. diesen Jahres bis 19.02. hat er Fieber. Also wenn es dabei bleibt, ist er jetzt wirklich nicht so spektakulär.
Da, da haben wir wahrscheinlich nur nicht alle Daten von Transfermarkt.de. Ja, aber hier, was mich halt immer wieder hellhörig macht, wir haben ja schon Van Beuten, ein Belgier und solche Leute, erleichtern immer den Einstieg, die spielen zusammen Nationalmannschaft, dann kann man schon mal sagen, ja komm doch hier, Kevin, alter Junge, wir haben schon ganz berühmten Kevin in Deutschland, komm doch du zu uns, sei unser Kevin.
Werden auch von derselben Agentur betreut.
Ernsthaft?
Van Beuten und Mirallas.
Oh.
Oder Miraya.
Also bei sowas bin ich dann schon immer so ein bisschen hellhörig, weil solche Kleinigkeiten können dann oft viel ausmachen. Aber hey, das war jetzt gerade eine perfekte Überleitung, nämlich zu Daniel Van Beuten, weil der hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.
Yeah. Ja, cool. Super. Die Alten kriegen ja bei uns immer bloß Einjahresverträge.
Ja.
Manche denken dann, sie müssen unbedingt noch mehr raushandeln oder gehen dann woanders hin. Aber ich finde, Van Beuten macht es absolut richtig. Der nimmt jetzt das Jahr noch mit bei so einer Mannschaft. Der hat sonst keine Chance mehr, bei so einem großen Verein zu spielen. Ich finde den gut. Ich mag den.
Verstehst du das, dass die dann unbedingt immer noch so abartige Planungssicherheit haben wollen? Weil wenn du gesagt kriegst zum FC Bayern, du kannst deinen Vertrag jedes Jahr um ein Jahr verlängern, wenn es denn passt. Und wenn es nicht passt, dann kannst du halt hingehen, wo du willst. Also, ich weiß nicht.
Naja, du brauchst natürlich auch irgendwie die Angebote. Was ich ganz gut finde, war die Sache, die zum Beispiel beim Timoschuk-Vertrag gemacht wurde, dass wenn eine gewisse Anzahl an Pflichtspielen absolviert wird, dass sich das dann automatisch verlängert.
Ja.
Also sowas fände ich auch ganz gut, weil wenn man merkt, der Spieler ist wichtig, dann kann man da sich dann noch mehr Planungssicherheit schaffen, als man einfach sagt, so nach einem Jahr, müssen wir alles nochmal neu verhandeln. Also das fände ich besser und auch für so einen verdienten Spieler wie Daniel van Beuten. Auch, ich weiß, wenn jeder diese Szene vom Champions League-Finale gegen Inter Mailand im Kopf hat oder diese mehreren Szenen, wo er halt einfach Stück Baum irgendwo in der Gegend rumsteht, aber trotzdem ist er ein anständiger Verteidiger und von daher schön, dass er da bleibt, kann er auch Ribéry noch ein bisschen bespaßen.
Ja, genau. Ja.
Also, und zweite, er ist ja eh klar, zweite Reihe, von daher ist jetzt gar nicht so spektakulär, dass man jetzt sagt, der ist so alt und der wird ja immer schlechter oder wird zumindest nicht besser. Mhm. Der ist zweite Reihe und der ist ein super Backup.
Ja, ich finde die Lösung mit den 25 Spielen, also es geht da glaube ich immer um 25 Spiele, machst du mehr als 25 Spiele, dann verlängert sich dein Vertrag. Das hatten bei Bayern jetzt, glaube ich, relativ viele im Vertrag drinstehen. Ich glaube sogar auch Olic, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und bei Van Beuten, ich finde es auch geil. Seine große Stunde könnte jetzt noch kommen, weil wir brauchen einen Innenverteidiger fürs Champions-League-Finale. Und jetzt sind ja gerade hier alle am Überlegen, wird er noch fit? Er ist gerade im Lauftraining. Müller-Wohlfahrt meint, er könnte es schaffen, aber es hat dann die Frage, nehme ich dann Van Beuten, den Innenverteidiger, in die Verteidigung oder lege ich halt dann wirklich Timoschuk?
Um Drogba umzuholzen, reicht der alte Holzfuß von Beuten auch noch.
Naja, ja, total, weil ich glaube, so Kopfballstärke und so, das wird verdammt wichtig gegen so Leute wie Drogba, wie Torres, der jetzt leider auch wieder ein bisschen aufkommt.
Also aus dem Schrei ich bei jedem Freistoß nach Van Beuten, ja, dass er einfach so einen Strich irgendwo ins Tor hämmert, weil diese ganzen gekünstelten Sachen können wir irgendwie nicht mehr richtig. Also Van Beuten einfach voll drauf, Mauer irgendwie auseinander und dann soll der da durch.
Absolut. Und dann ein Abpraller oder so, weil hey, jeder unserer Freistöße, ich kann mich immer überhaupt nicht erinnern, wann wir jemals einen Freistoß direkt verwandelt haben. Bei manchen anderen Vereinen ist es an der Tagesordnung, dass das passiert. So hier Hoffenheim mit Sahilovic oder so, da ist jeder Freistoß ist eine totale Gefahr. Und bei uns denke ich mir immer so, oh Gott, passiert da eh nichts. Also dann lieber, da frage ich mich auch immer, warum macht man dann nicht irgendwelche lustigen Freistoßvarianten, so einstudierte. Aber irgendwie gibt es da anscheinend dann nicht genug Zeit, um sowas zu üben. Also so wie es jetzt ausschaut, gehen wir mit Dante, Boateng, Badstuber und Van Beuten in die Saison 2012, 2013 als Innenverteidiger. Passt es deiner Meinung nach? Reicht es oder brauchen wir dann noch mehr?
Na, ich befürchte mal, es wird so bleiben, aber ich finde, eigentlich sollte da schon noch einer dazukommen. Also wir haben jetzt praktisch für jede Position ein Backup. Mhm. Und ich finde, eigentlich sollte das gerade bei unserer Verteidigungssituation, weil ja mit Links- und Rechtsverteidigern sind wir ja auch nicht so gesegnet, da sollte schon noch einer her. Wobei es ja schon so eine goldene Regel ist, gell? Vier Innenverteidiger muss reichen, weil der notfalls auch ein Außenverteidiger reinrutschen kann. Aber ich sehe halt Boateng, Badstuber, Dante so auf einem Niveau. Natürlich Badstuber besser als die anderen und wie die Reihenfolge unter denen ist jetzt völlig egal. Aber Van Beuten ist halt tatsächlich klassischer Backup einfach. Ja. Und ich finde entweder... Ja, wir bräuchten vielleicht tatsächlich noch einen Backup, aber wahrscheinlich plant man da irgendwie Timoschuk dann noch mit rein oder so, dass der oder Gustavo dann mal hinterrutschen kann. Oder und daher wird es wahrscheinlich so bleiben.
Oder man zieht einen aus der Jugend. Ich meine, Breno ist ja jetzt weg. Dann wäre eigentlich Platz für einen Jungen, den man irgendwie ranziehen kann. Könnte man auch machen. Aber ich glaube auch, gerade für den FC Bayern, wo dann immer das auf einmal das Gejammer groß ist, wenn da mal einer nicht länger nicht spielt, ist es eigentlich eine ganz, ganz gute Konstellation. Also Van Beuten ist sich im Klaren, hey, ich bin hier Backup, ich mache jetzt hier mein Jahr, ich gebe alles, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und fertig. Also,
ja. Cool. Naja, eher, also ich weiß halt nicht, wie das mit dem Alaba weiterläuft und ob der tatsächlich sich da so durchsetzt auf der linken Seite, aber ich glaube, auf den Außenverteidigerpositionen bräuchten wir schon noch was. Ich glaube, der Rafinha wird sich schon fangen, der als Lahm-Backup, das ist in Ordnung, aber links außen sollte man schon noch irgendwie mal nachlegen.
Ja, zumal Contento ja auch weg will. Also, der will natürlich auch, es ist ja immer das Gleiche, die wollen halt alle spielen.
Ja, ja.
Und ich denke auch, dass auf außen wird sich was tun müssen. Also, Alaba, ich bin mir da, er hat Wahnsinnsspiele gemacht, offensiv, ein Traum. In der Defensive bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, ob das alles, ob das reicht. Wobei ja an Alaba jetzt auch schon Barcelona am Baggern ist, gell? Das hat mich ja, finde ich, auch krass.
Ja,
die haben schon ihre Fühler ausgestreckt. Na gut, er wird nicht wechseln. Das ist eigentlich eine, ja, mein Gott, so eine Ehre halt für so einen Spieler. Und ganz ehrlich, da wird er auch gut hinpassen. Technisch total versiert. Schnelles Passspiel liegt ihm im Blut. Also, ja, verstehe ich, dass die da so ein bisschen ihre Fühler schon mal ausstrecken.
Ich glaube, Shaqiri kann auch Verteidigung spielen, also Außenverteidiger.
Ja,
meine,
genau,
die
genau.
Moderne Verteidiger sind ja eigentlich ohnehin ein paar defensive Außenbahnspieler.
Ja.
Oder von daher nimmt sich das nicht so viel, wobei ein Ribéry würde jetzt auch nicht in die Verteidigung setzen. Die sind halt noch irgendwie noch offensiver. Aber so ein universaler Außenbahnspieler, der kann beides. Und ein Shaqiri könnte das zum Beispiel auch, aber es ist halt tatsächlich nicht die Königslösung.
Ja, und hast du letztes Mal auch schon gesagt, Danton und Boateng sind ja beides auch Leute, die auch schon auf den Außen gespielt haben. Boateng ja sogar bei der WM 2010, Dante kann es auch. Also ich glaube, da muss man mal schauen, da wird schon noch jemand kommen, aber ganz grundsätzlich sind wir ganz okay aufgestellt.
Ja.
Ja, so transfermäßig rund um den FC Bayern haben wir jetzt erstmal, glaube ich, alles durch. Aber wir können noch etwas Kleines, Erfreuliches aus bayerischer Sicht feiern, nämlich Fürth und den FC Augsburg, weil wir haben jetzt nächste Saison 4 bayerische Vereine in Liga 1. Yeah.
Ja, völlig verrückt. Ein Tag oder ein Spieltag vor Ende, Augsburg uneinholbar auf Platz 15, nicht mal Relegation und so. Wirklich nicht schlecht. Die haben jetzt einen richtigen Endspurt hingelegt. Von daher, ich freue mich total, auch wenn ich in Augsburg jetzt in den neuen Stadion noch nie drin war. Wir waren ab und zu mal im Rosenau-Stadion, gell? Das war eine ganz coole Zeit noch in Liga 2. Aber im neuen war ich jetzt zum Beispiel gar nicht und habe die gar nicht supportet. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall total. Wie gesagt, mit dem Relegationsplatz hat es halt Köln erwischt. Deswegen werden die wahrscheinlich dann gegen uns jetzt kommenden Spieltag noch mal ein bisschen auf die Tube drücken, dass sie nicht von Hertha noch eingeholt werden. Von daher, freuen wir uns, dass Augsburg drin bleibt und vor allem, dass Fürth hochkommt. Gell?
Ja, das ist schon bemerkenswert, weil die galten ja immer so als die Unaufsteigbaren und jetzt sind sie dabei. Auch Augsburg hätte, glaube ich, vorher keiner zugetraut, dass die Liga halten. Also ich finde es super, für uns natürlich geil. Wieder ein Verein mehr, indem wir zum Auswärtsspiel gehen können und zwar locker ohne Probleme.
Das
finde ich ja geil. Also Gratulation an Fürth und an den FC Augsburg. Voll cool.
Genau. Zweite Bundesliga hat auch noch ein Spiel, gell? Mhm. Also Fürth könnte theoretisch noch Zweiter werden, aber das ist nicht so wild. Frankfurt könnte die noch einholen. Aber ich würde es denen schon gönnen, wenn die jetzt auch noch Zweitligameister werden. Die haben ja vor ein oder zwei Saisons auch so eine schöne Meisterschale für die zweite Liga erfunden. Das wird sich schon gut machen, wenn die auch mal ein bisschen was in die Hand da kriegen.
Ja, mal schauen. Und noch zwei Kleinigkeiten vielleicht nur zum BVB. Einmal jagt der BVB leider unseren Ewigkeitsrekord aus der Saison. Ich glaube, es war 1972, 1973, nämlich die meisten Punkte in einer Saison. Und das zeigt eigentlich schon, warum wir dieses Jahr nicht Meister geworden sind. Wir haben eigentlich so viele Punkte geholt, aber Dortmund hat halt noch mehr geholt und zwar extrem viel. Die haben jetzt schon 78 Punkte auf dem Konto, sind damit schon Platz 3 in der ewigen Bestenliste und Platz 1 waren bis jetzt wir mit 79 Punkten. Also wenn sie nur einen Punkt machen oder eben 3, dann haben sie eigentlich fast schon einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. 81 Punkte werden es dann.
Naja, es wird verdammt knapp. Ja.
Das ist echt krass.
Wir spielen gegen Kaiserslautern. Zwar in Lautern, aber der Erste gegen den Letzten. Wir haben jetzt gegen Lautern gespielt, natürlich. Ja, genau. Gegen wen spielen sie dann? Es wird nicht viel besser, gegen Freiburg.
Ja, Freiburg ist ganz okay, aber da werden sie auch gewinnen. Das werden sie sich jetzt nicht mehr nehmen lassen, da die wollen zu Hause feiern, die gewinnen und dann haben sie halt einen Rekord. Und so Rekorde finde ich eigentlich immer gerade als Bayern-Spieler ganz geil. Aber da sind sie wirklich, wirklich abartig und krass.
Naja.
Und eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Ich habe so ein lustiges, oder was heißt lustiges, Video gefunden. Das kann man eigentlich auch mal bei uns hier im Facebook und Twitter verlinken. Und zwar nach dem Kaiserslautern-Spiel sind die BVB-Fans in den Katakomben von Kaiserslautern und singen nur FC Bayern-Lieder.
Aha.
Singen ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwie ist mir die Mannschaft dann doch immer oder auch der Verein irgendwie sympathisch, muss ich leider zugeben. Also warum sie es jetzt gemacht haben, ich habe ein paar Mal gefragt, also einige haben gemeint, ja, Mai ist halt Verarsche, weißt, aber andere haben halt auch gesagt, wegen Real Madrid, weil Bayern weitergekommen ist da. Also ich fand's schon sehr skurril. Wir können ja das Video mal posten.
Ja, also wir waren ja auch zusammen auf dem Auswärtsspiel in Dortmund. Jo. Wir haben uns ja auch mit ein paar Dortmund-Fans unterhalten und das sind tatsächlich alles doch einfach ganz normale Menschen.
es sind keine Monster, komisch.
Nee.
Also natürlich ja. Gibt es wie bei allen Fans auch Arschlöcher, danach sind wir auch beschimpft worden und sowas, aber mein Gott, gibt es auch genauso viel nette Leute.
Und ja, es geht auch genauso andersrum, ja. Gibt es auch.
Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Champions-League-Finale. Bis jetzt haben wir keine Karten bekommen. Das dauert auch noch. Ich glaube, wann soll ausgelost werden? Ich glaube, jetzt sogar am Mittwochmorgen dann schon.
Ja, genau.
Aber wir haben jetzt für den Fanclub schon mal viele Karten fürs Public Viewing im Olympiastadion bekommen, bestellt. Und da sind wir, falls wir keine Karten bekommen fürs Spiel direkt, sind wir dort. Und auch das ist jetzt schon ausverkauft. Das ist halt auch völliger Wahnsinn. Die wollen das Ding voll machen mit über 60.000 Leuten.
Ja, aber wobei ich sagen muss, dass die Zuteilungschance beim FC Bayern von 1 zu 12 gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, direkt bei der UEFA war die deutlich schlechter.
Nee.
Nein?
Nee, ich warte mal, lass mal kurz überlegen. Ich glaube, da gab es nur 200.000 Bestellungen. Aber ist
verrückt.
Es jetzt, ist es nur, schlechter? Weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Nein. Aber naja, müssten wir mal ausrechnen.
Ja gut, dann sind wir eigentlich jetzt fast schon durch, weil einen großartigen Ausblick lohnt sich jetzt fast gar nicht zu machen. Wir spielen halt in Köln. Für Köln geht es eigentlich um alles, nämlich, ich glaube, punkten sie. Ein Punkt würde reichen. Sind sie in der Relegation, verlieren sie und Hertha gewinnt, ist Hertha in der Relegation. Also die werden kämpfen wie die Schweine. Poldi wird sich verabschieden wollen mit einem guten Spiel. Und für uns geht es eigentlich nur noch um die Torjägerkanone von Gomez.
Also, ja, wenn Köln unentschieden spielt, dann müsste Hertha schon abartig hoch gewinnen,
ja.
Dass die nochmal tauschen, ja. Also die haben Tordifferenzunterschied von 5 Toren.
Okay.
Also ja, es ist schon viel, aber,
naja, aber schau, wenn
ist ja nichts unmöglich am letzten Spiel.
Wenn sie jetzt gegen uns hoch verlieren, Köln, und Hertha gewinnt, dann ist es leicht möglich eigentlich.
Ja, das kann durchaus sein. Köln ist ja die Schießbude der Liga. So viele Tore kassiert wie die hat niemand. Mhm. Und wir sind zwar jetzt nicht mehr der beste Angriff, aber wir sind noch ein guter Angriff. Also ja, das
zweitbester Angriff immerhin noch vor Schalke. Ja, ich erwarte jetzt schon nochmal so eine Testspielaufstellung, ehrlich gesagt, für Köln, wobei man langsam die Leute dann schon in Rhythmus bringen muss, weil danach, eine Woche danach, ist das DFB-Pokalfinale.
Ja, ist der Ritt auf der Rasierklinge, den der Jupp da vollführen muss.
Ja, Katastrophe wäre natürlich jetzt folgendes Szenario. Wir spielen in Bestbesetzung, die gehen drauf wie Schwein und zerstören uns Ribéry zum Beispiel. Dann fahre ich da hoch nach Köln und brenne alles ab, hey. Ich hab echt so Angst. Ich will einfach, dass wir in einigermaßen guter Verfassung in dieses Spiel gehen können und da spielen können.
Ja, da müssen wir uns dann auch in der nächsten Folge vor dem Pokalspiel nochmal unterhalten. Mhm. Weil man könnte ja theoretisch auch sagen, diese ganze Dortmund-Geschichte schenkt man einfach ab, dass die uns nicht kaputt treten. Boah. Aber das diskutieren wir lieber in der nächsten Folge.
Ja, das ist ein brisantes Thema. Also wir können doch gegen Dortmund nicht abschenken. Mann, Nico! Siegen ja. Und zerstören! Ich will sie dominieren.
Ja, das wäre natürlich das Allerbeste, wenn wir alles gewinnen und alles zerstören. Aber wenn wir zerstört werden und nichts gewinnen, wäre halt auch scheiße.
Wir sind der FC Bayern, Mann.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, ich würde auch sagen, wir sind durch. Falls es euch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter. Folgt uns auf Twitter, liked uns bei Facebook, schreibt uns einen Kommentar. Wir freuen uns einfach über jeden Zuhörer und bald werden wir auch Gäste in der Sendung haben. Also wer sich berufen fühlt, kann sich natürlich auch gerne bei uns melden.
Richtig, genau. Und was Ruben vergessen hat, wir stehen total auf iTunes-Rezensionen. Da würde ich mich freuen über gute, schlechte. Ich freue mich mehr über die guten, aber die schlechten, dann können wir besser werden, wenn ja. Wir die beachten, wenn wir das tun würden.
Abonniert uns da. Vielen, vielen Dank und ich sage Servus.
Servus, war ein Riesenspaß.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.